SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Guten Abend. Während Corona außer Kontrolle gerät, wird immer offener über eine Impfpflicht diskutiert. Unter anderem darum geht es im SWR-Tagesgespräch mit dem geschäftsführenden Kanzleramtschef Helge Braun. Rheinland-Pfalz macht Tempo bei der neuen Corona-Verordnung. Gesundheitsminister Hoch hat die Pläne heute vorgestellt und die haben es in sich.
Wir werden ab Mittwoch dann den Lockdown für Ungeimpfte umsetzen. Das heißt, es wird für erwachsene Menschen mit ganz wenigen Ausnahmen lückenlos 2G im ganzen Land haben.
Und scharfe Kritik am Internationalen Olympischen Komitee hat sich IOC-Präsident Bach im Fall der lange verschwundenen chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai von der Staatspropaganda Chinas einspannen lassen. Darum und mehr geht's hier in SWR aktuell bis 18.30 Uhr. Zum 15. Mal in Folge hat das Robert-Koch-Institut heute Morgen einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Lockdown, den es ja eigentlich nie wieder geben sollte, der ist zurück. In unseren Nachbarländern, seit heute gilt er in Österreich, aber auch in Bayern gilt der Lockdown in mehreren Kreisen, die eine Inzidenz über 1000 haben. Trotz Ende der epidemischen Notlage kann ein Lockdown noch bis Ende Dezember verhängt werden. Und der Elefant Impfpflicht steht im Raum. Längst nicht mehr nur für einzelne Berufsgruppen, sondern für alle. Darüber spreche ich mit Helge Braun im SBR-Tagesgespräch. Er ist geschäftsführender Kanzleramtschef, Arzt und er kandidiert für den Parteivorsitz der CDU. Herr Braun, Österreich macht's vor, führt im Februar die Impfpflicht ein. Müssen wir das jetzt auch, früher oder später?
Ich glaube, eine allgemeine Impfpflicht kommt in Deutschland nicht in Frage. Ich bin dafür, dass wir jetzt in Einrichtungen, wo besonders vulnerable Gruppen sind, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen oder alten Pflegeheimen, so etwas erwägen und gesetzlich auf den Weg bringen. Aber eine allgemeine Impfpflicht, das haben wir bisher nur dann gemacht, wenn die WHO die Ausrottung einer infektiösen Krankheit wirklich ausgerufen hat. Und das wird uns aber bei Corona nicht gelingen, weil Corona wird bleiben, weil es nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren vorkommt.
Nun gibt es ja führende Politiker von CDU und CSU, Ministerpräsident Günther Schleswig-Holstein, Herr Söder, Ministerpräsident CSU Bayern, die fordern diese allgemeine Impfpflicht. Woran liegt denn dieser plötzliche Mut? Vielleicht auch daran, dass die Union das ja zumindest politisch auch gar nicht mehr verantworten muss?
Nein, das große Problem, vor dem wir jetzt einfach stehen, was wir sehen, ist, im letzten Winter mussten wir Beschränkungen hinnehmen, weil wir uns nicht mehr anders zu helfen wussten. Es gab keine Alternative. Jetzt haben wir mit dem Impfen eine Alternative. Und die Tatsache, dass auch in diesem Winter wieder auf Beschränkungen zurückgegriffen werden muss, liegt eben daran, dass insbesondere 15 Millionen Erwachsene nicht an der Impfung gegen Corona teilgenommen haben. Und das ist natürlich insgesamt für unsere Freiheiten und unser Zusammenleben jetzt ein Problem. Und deshalb müssen wir diese 15 Millionen, damit wir wieder normal unsere Freiheiten zurückbekommen, jetzt überzeugen.
Nun hat die Kanzlerin ja heute vernehmen lassen, dass sie meint, die verabredeten Maßnahmen reichen nicht. Was heißt das? Besser dann doch alle einsperren, auch die Geimpften und die in Geiselhaft nehmen für die Ungeimpften?
Na, es gibt eine Sache, die wir halt in letzter Zeit merken. Die Delta-Variante, mit der wir es jetzt zu tun haben, ist wirklich von ihren Eigenschaften sehr, sehr ungünstig. Das eine ist, dass wenn die Antikörper nach der zweiten Impfung nach dem fünften oder sechsten Monat zurückgehen, dass man sich unbemerkt infizieren kann. Deshalb ist das Auffrischimpfen so wichtig. Und das zweite ist, dass wir auch sehen, dass die Schnelltests teilweise negativ bleiben, obwohl man doch leicht infektiös ist. Mhm. Und das sind zwei Dinge, die uns einfach diesen Winter sehr, sehr schwer machen und darauf müssen wir jetzt reagieren.
Das Boostern, da möchte ich gleich mit Ihnen nochmal eingehen, darüber sprechen. Sie selbst haben hier im Interview der Woche in SWR 2 gerade erst gesagt, am Samstag schon im Sommer hätten Sie gewusst, dass der Winter hart wird. Andererseits hat Erwin Rüttel, bislang Vorsitzender im Gesundheitsausschuss, noch am 25. Oktober dem Deutschlandfunk gesagt, auch in der Union sei man sich einig, dass die epidemische Lage zum 25. November auslaufen solle. Muss man feststellen, dass es eine gemeinsame Linie in der Pandemiebekämpfung in der Union gar nicht gibt?
Also wir haben im Deutschen Bundestag sehr deutlich gemacht, dass aus Sicht der CDU-CSU-Bundestagsfraktion es richtig gewesen wäre, jetzt die epidemische Lage zu verlängern. Das Robert-Koch-Institut hat im September ein Papier herausgegeben, wo auch nochmal deutlich gemacht worden ist, wie schwer der Winter werden kann, abhängig eben von der Impfquote. Und insofern hat sich die klare Dringlichkeit der Fortsetzung der epidemischen Lage zwar kurzfristig ergeben, und da steht auch die CDU-CSU-Fraktion klar dahinter. Aber noch vor einigen Wochen hatten auch viele bei uns die Hoffnung, dass wir vielleicht mit einer solchen Impfquote in den Winter gehen, dass es vermeidbar ist. Aber jetzt gibt es keine Diskussion mehr. Es ist sehr, sehr klar, das ist nicht der Fall.
Wenn Sie Ihre persönliche Bilanz jetzt rückblickend ziehen, auch als Kanzleramtschef, werfen Sie sich heute vor, dass Sie vielleicht auch Zeit vertrödelt haben? Andere Maßnahmen hätten früher eingeleitet werden müssen?
Also ich glaube, ich habe immer zu denen gehört, die sehr frühzeitig auch nach vorne geblickt haben und haben deutlich gemacht, dass sowas wie 2G-Regeln erforderlich sind. Manchmal ist einem dafür Horrorprognose oder Panikmache vorgeworfen worden, aber es ist eben das Problem, wenn die Lage gerade entspannt ist, dann ist es schwierig, die notwendige Ernsthaftigkeit wirklich durchzusetzen, dass alle trotzdem zur Auffrischimpfung gehen, dass man trotzdem vorsichtig ist. Und dann, am Ende reagieren wir immer ein kleines bisschen später, als es mir lieb ist, das muss man schon sagen.
Herr Braun, jetzt geht es aber darum, mit Volldampf zu impfen. Stattdessen will Ihr Parteikollege und noch Gesundheitsminister Spahn die Ausgabe von BioNTech deckeln. Erst hieß es ja, weil die Moderna-Vorräte sonst schlecht werden. Jetzt wissen wir, es gibt noch einen Grund. BioNTech ist stark nachgefragt. Trägt denn diese Kommunikationspolitik aus Ihrer Sicht dazu bei, jetzt Vorbehalte gegen das Impfen abzubauen und die Impfquote zu erhöhen?
Na, also die an diesem Wochenende gab es ja sehr, sehr viel Aufregung, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, heute ist nochmal Klarheit geschaffen worden. Erstens, wir haben für diese nächste Woche insgesamt 8 Millionen Dosen BioNTech-Impfstoff fast. Und wir haben bis Weihnachten insgesamt 24 Millionen Dosen. Das heißt, wir können sehr, sehr viele, die jetzt Jugendliche, die ihre Erst- und Zweitimpfung brauchen, aber auch Leute, die eine Auffrischimpfung brauchen, mit BioNTech impfen.
Das ist vielleicht
auch der Impfstoff da und gedeckelt wird er also nicht, sondern alles, was der Bund erhält, was Jens Spahn bekommt, wird auch ausgegeben.
Das ist ja außer Frage. Mir ging es jetzt mehr darum, wie das eben kommuniziert worden ist. Was sagen Sie beispielsweise auch zu Spahns Formulierung? Wahrscheinlich werde am Ende dieses Winters jeder geimpft, genesen oder gestorben sein.
Also das ist eine sehr, sehr eindrückliche Art, nochmal deutlich zu machen, dass wir, dass niemand hoffen kann, dass er von dieser Pandemie nicht berührt wird. Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir uns alle impfen lassen, dann unsere Freiheiten zurückbekommen. Und ansonsten ist es so, dass jeder, der das nicht tut, früher oder später mit dem Virus in Kontakt kommt und dann eben die Erkrankung durchmachen muss, in welchem Schweregrad auch immer. Und das ist eine drastische Art, genau darauf doch mal hinzuweisen.
Sagt Helge Braun, der geschäftsführende Kanzleramtschef und Kandidat für den CDU-Vorsitz im SWR-Tagesgespräch. Braun ist gegen eine allgemeine Impfpflicht. Dafür, für eine Impfpflicht ausgesprochen, hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb der grünen Politiker gemeinsam mit Bayerns Regierungschef Markus Söder von der CSU, die Impfpflicht sei kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte, vielmehr sei sie die Voraussetzung dafür, die Freiheit zurückzugewinnen. SWR aktuell um 18 Uhr und gleich 14 Minuten. Immer mehr Menschen wollen sich jetzt impfen lassen. Einige zum ersten Mal überhaupt, andere schon zum dritten Mal zum Boostern. Und fast alle wollen den Stoff von BioNTech. Der ist uns ja auch zur Genüge als das A und O verkauft worden. Problem nur, noch Gesundheitsminister Spahn hat davon nicht so viel auf Lager, um die Nachfrage zu befriedigen. Das hat er jetzt erklärt, nachdem er ausgiebig das Vakzin von Moderna angepriesen hat, den so wörtlich Rolls-Royce unter den Impfstoffen. Der liegt auf Halde und das Zeug muss weg, bevor es schlecht wird. Das klang möglicherweise ein bisschen nach Spahns Resterampe und ist ein Lehrstück für verunglückte Kommunikation, wie der geschäftsführende Gesundheitsminister jetzt selbst einräumen musste. Dazu der Kommentar von unserem Hauptstadtkorrespondenten Christopher Jenert.
Immer noch nichts gelernt. Wie soll man sich die katastrophale Kommunikation aus dem Bundesgesundheitsministerium denn sonst noch erklären? Was wichtig wäre, Menschen mitnehmen, keine PR-Tricks, keine missverständlichen Informationen streuen. Was wir stattdessen bekommen, unklare Statements mit Interpretationsspielraum. Und hinterher muss dann irgendwer die Scherben wieder zusammenkehren. Neuester Fall, die Diskussion um den Impfstoff von Moderna. Erste Mitteilungen aus dem Ministerium waren sinngemäß, wir müssen BioNTech zurückhalten und mehr Moderna verimpfen, weil der Impfstoff in den Lagern sonst verfällt. Das kann man jetzt natürlich auf verschiedene Weisen interpretieren. Und genau das ist doch das Problem, was nämlich offenbar bei vielen ankam. In den Lagern liegt noch B-Ware, die keiner will. Und damit man das Zeug nicht wegwerfen muss, wird da jetzt eine Art Abverkauf gestartet. Das ist natürlich Unsinn. Nach den vorliegenden Daten sind die Impfstoffe von BioNTech und Moderna nämlich ziemlich ähnlich. Es ist mehr oder weniger egal, mit welchem Impfstoff geboostert wird, weil sie nämlich auch ähnlich funktionieren. Und zwar ähnlich gut. Der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichotek, hat deshalb auch gesagt, wir in Deutschland leben im Schlaraffenland. Andere Länder würden sich danach sehnen, meint er. Genau richtig. Die Diskussion um den Impfstoff ist eine absolute Luxusdiskussion. Es geht nämlich gerade nur um eins, dass wir alle schnell geimpft werden, damit uns die Welle nicht überrollt. Es geht unter anderem auch darum, dass viel mehr Menschen sich jetzt impfen lassen wollen als gedacht und deshalb auch besser gehaushaltet werden muss. Es ist genug für alle da, aber eben nicht immer der gewünschte BioNTech-Impfstoff. Und das Haushalten wird auch einfacher, wenn man in der sowieso schon komplizierten Logistik nicht auch noch beachten muss, welcher Arzt wie viel von welchem Impfstoff bekommen soll. Ganz einfache Erklärung eigentlich. Wie gesagt, diese ziemlich unnötige Diskussion ist mal wieder das Ergebnis einer Kommunikationsstrategie, die nichts weniger ist als eine Katastrophe. Dazu kommen die Diskussionen, die immer wieder in der Öffentlichkeit geführt werden. Boostern, ja oder nein? Wer darf geboostert werden? Wer soll geboostert werden? Sollen Kinder geimpft werden? Impfpflicht, ja oder nein? Spahn sagt dieses, die STIKO sagt jenes, Politiker A will eher das, Politiker B was ganz anderes und Wissenschaftler schlagen sowieso die Hände über dem Kopf zusammen. An was soll man sich jetzt halten? Man kann ja eigentlich niemandem übel nehmen, wenn er da nicht mehr durchblicken kann. Selbst Hausärzte wissen teilweise nicht mehr, was genau jetzt Sache ist. Und so zieht sich das seit Beginn der Pandemie durch. Das ist kein Pandemie-Management, das ist Chaos. Und das ist das Letzte, was wir in dieser Situation brauchen.
Der Kommentar von Christopher Jenert. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch von der SPD hat heute die verschärften Corona-Regeln vorgestellt. Hoch sagte schon vergangenen Freitag, dass die Landesregierung in Mainz die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz umgehend umsetzen werde. Das Kabinett soll morgen darüber beraten und übermorgen am Mittwoch soll die neue Corona-Verordnung dann in Kraft treten. Einzelheiten dazu von Armin Angele, SWR Landespolitik.
Angesichts der sehr ernsten Corona-Lage in Rheinland-Pfalz gibt es ab Mittwoch für ungeimpfte Menschen mehr Einschränkungen. Grund dafür seien die gestiegenen Infektionszahlen. Die neuen Regeln gelten landesweit, es gibt keine regionalen Unterschiede mehr. Landesgesundheitsminister Clemens Hoch.
Wir werden ab Mittwoch dann den Lockdown für Ungeimpfte umsetzen. Das heißt, es wird für erwachsene Menschen lückenlos mit ganz wenigen Ausnahmen, die wirklich aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Die brauchen aber ein qualifiziertes Attest dafür. Lückenlos 2G im ganzen Land haben.
Ausnahmen gibt es für den Handel, für Kinder und Jugendliche, ebenso für Standesamtstermine oder Ratssitzungen. Das bisherige Warnstufenmodell wird abgelöst. Maßgebend ist künftig die Hospitalisierungsrate. Liegt der Wert wie derzeit über 3, gilt in ganz Rheinland-Pfalz 2G. Steigt der Wert über 6, wird das Land eine neue Verordnung erlassen. Grundsätzlich gilt ab Mittwoch eine Maskenpflicht für alle, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Sowohl bei innen als auch bei Außenveranstaltungen so hoch.
Immer dann, wenn ich mich im Raum bewege, trage ich eine Maske. Die kann am Platz entfallen oder wenn ich Speisen einnehme oder natürlich bei der unmittelbaren sportlichen Aktivität. Und ansonsten gilt jetzt lückenlos die Maskenpflicht drinnen wie draußen, also dann auch auf Weihnachtsmärkten.
Am Arbeitsplatz gilt ab Mittwoch die 3G-Regel, ebenso in Bussen und Bahnen. Zutritt gibt es nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Das soll auch verstärkt kontrolliert werden. Die Landesregierung plant zudem, die Anzahl der Auffrischungsimpfungen zu steigern. Ab sofort ist eine Anmeldung in den Impfzentren für Boosterimpfungen auch schon nach 5 Monaten nach der Zweitimpfung möglich. Ab 1. Dezember sollen auch Registrierungen ab 4 Monaten nach der Zweitimpfung möglich sein. Hoch kritisierte Bundesgesundheitsminister Spahn. Er habe für Durcheinander gesorgt, mit seiner Ankündigung, die Lieferungen mit dem Impfstoff von BioNTech mengenmäßig zu begrenzen. Hoch zeigte sich erfreut, dass BioNTech angekündigt habe, weitere Lieferungen nach Deutschland prüfen zu wollen. Bei den Auffrischungsimpfungen in Rheinland-Pfalz solle verstärkt auch der Impfstoff des Herstellers Moderna zum Einsatz kommen. Wer sich aber bis gestern bei einem Impfzentrum registriert habe, werde auf jeden Fall BioNTech erhalten. Künftig gelte dies auch in jedem Fall weiter für unter 30-Jährige. Das rheinland-pfälzische Kabinett will die neuen Corona-Vorschriften morgen beschließen.
Der Bericht von Armin Angele. Die Corona-Maßnahmen haben Proteste hervorgerufen. Vor allem im Frühjahr gab es größere Demonstrationen. Inzwischen ist es ruhig geworden um die sogenannten Querdenker. Das ist eine gute Gelegenheit, mal mit etwas Abstand auf die Ereignisse und vor allem auf die Beweggründe der Beteiligten zu schauen. Genau das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Uni Basel jetzt getan. Im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung haben sie das Querdenkermilieu soziologisch unter die Lupe genommen. Markus Pfalzgraf kennt die Studie und er hat selbst von den Protesten berichtet. Herr Pfalzgraf, was sind denn das für Leute, die da demonstriert haben?
Das sind recht unterschiedliche Leute. Es wurde ja auch schon verschiedentlich berichtet, dass da viele dabei sind, die esoterischen Gedanken anhängen. Und diese Zusammenhänge sind jetzt erstmals belegt durch diese Studie. Die Anthroposophie spielt dabei eine große Rolle. Also Menschen, die sich für Waldorfpädagogik interessieren, nicht unbedingt wegen der Pädagogik selbst, sondern weil das eine Alternative zur, ja, in Anführungszeichen, staatlichen Schullandschaft ist. So haben es die Soziologin und der Soziologe, die das untersucht haben, dargestellt. Da sind auch viele alternativ orientierte Menschen so im Nachgang der 68er-Bewegung dabei. Viele aus der Mittelschicht, also eher gut gebildete, gut situierte Menschen, die vielleicht erstmals staatliche Einschränkungen erfahren, anders als etwa sozial benachteiligte Gruppen. Und was auch ganz interessant ist, es gibt keine Überschneidungen mit der Protestbewegung gegen das Bahnhofsgroßprojekt Stuttgart 21 und wenig Anzeichen, dass hier christliche Gruppen, etwa Evangelikale, unterwegs sind.
Ja, wo sind denn diese Leute politisch zu Hause?
Die sind in Baden-Württemberg eher aus einer grünen und linken Ecke. Das ist auch deshalb ganz interessant, wenn man das im Kontrast zu Ostdeutschland betrachtet. So haben das die Soziologin Nadine Frey und der Soziologe Oliver Nachtwey beschrieben, dass im Westen eher grüne und linke Milieus dabei sind, die aber auf dem Weg sind, sich nach rechts zu verschieben, während es im Osten eher Menschen sind, die schon eher an der AfD orientiert sind. Und es sind viele dabei, die vielleicht sich gar nicht mehr repräsentiert fühlen und vielleicht gar nicht mehr wählen gehen.
Oft wird den Querdenkern ja vorgeworfen, dass sie sich nicht genug von Rechtsextremen abgrenzen. Was sagt die Studie dazu?
Ja, das Bedürfnis, sich da abzugrenzen gegenüber ganz rechts außen, das ist nicht so ausgeprägt. Das haben wir, die wir als Journalistinnen und Journalisten von diesen Demonstrationen berichtet haben, dort auch gesehen, dass viele Menschen sagen, ich bin doch nicht rechts, aber ich kann doch auch nichts dafür, wenn da Nazis mitlaufen. Das haben wir sehr oft gehört und gesehen. Und vielleicht liegt es daran, dass die Menschen nicht so ideologisch gefestigt sind. Auch die, die vielleicht eher esoterisch unterwegs sind, tun das nicht, weil sie die Theorie hinter Anthroposophie beispielsweise gut finden, sondern weil das eher praktische Dinge sind. So haben es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt. Und deshalb gibt es vielleicht auch nicht das Bedürfnis, sich da sozusagen ideologisch oder politisch abzugrenzen. Da wird die Meinungsfreiheit sehr oft absolut gesetzt, aber eben nicht zusammen mit Verantwortung gedacht, die man vielleicht dafür trägt, mit wem man da so unterwegs ist.
Markus Pfalzgraf, SWR-Landespolitik, über die soziologische Studie zum Querdenkermilieu im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung. Wochenlang gab es kein Lebenszeichen von der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai. Sie hatte einen hochrangigen chinesischen Politiker sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Das war Anfang des Monats. Und dann war sie auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Vorwurf, der verschwand von allen Webseiten staatlich kontrollierter Internetmedien. Im Ausland wuchs die Sorge, Rufe nach einem Boykott der Olympischen Winterspiele kommenden Februar in China wurden laut. Und jetzt hat das Internationale Olympische Komitee mitgeteilt, alles easy, Peng Shuai ist wohlauf und sie hat in einem Videochat IOC-Präsident Bach mitgeteilt, dass es ihr gut gehe. Sie wünsche aber, dass ihre Privatsphäre respektiert werde. Dieser nonchalante Umgang mit dem Fall hat Bach und dem IOC den Vorwurf eingebracht, sich für die Staatspropaganda einspannen zu lassen. Und unser China-Korrespondent Steffen Wurzel geht in seinem Kommentar noch einen Schritt weiter. Er findet, das IOC macht sich mitschuldig.
Dass das Internationale Olympische Komitee einen Kuschelkurs fährt mit der chinesischen Staats- und Parteiführung, das ist seit Jahren bekannt. Doch mit dem, was sich das IOC vergangenes Wochenende geleistet hat, übertrifft es sich noch einmal selbst. Wer in den vergangenen Tagen auch nur minimal Nachrichten gelesen oder gehört hat, weiß, unter welch wahnsinnigem Druck Peng Shuai stehen muss. Anfang des Monats hatte sie online einen schweren Vorwurf erhoben. Sie sei vor einigen Jahren vom ehemaligen chinesischen Vizeministerpräsidenten Zhang Gaoli vergewaltigt worden. Damit hat die chinesische Tennisprofisportlerin eine absolute rote Linie überschritten, denn führende Spitzenkader der kommunistischen Staatsführung offen anzugreifen, das ist in der Volksrepublik Tabu. Entsprechend wurde Peng Shuais Online-Posting nach nur rund einer halben Stunde wieder gelöscht. Ihre Social-Media-Konten wurden eingefroren. Nichts und niemand in China berichtet seitdem über den Fall. Peng Shuai wurde von der Staats- und Parteiführung de facto zum Schweigen gebracht. Nun hat sich kein geringerer als IOC-Chef Thomas Bach zu einer 30-minütigen Videoschalte mit der chinesischen Tennisspielerin hinreißen lassen. Das ist skandalös, denn Bach musste nach allem, was bekannt ist, davon ausgehen, dass sich Peng in ihrer derzeitigen Situation niemals aus freien Stücken und ohne Druck äußern kann. In den vergangenen Jahren ist immer wieder bekannt geworden, dass Chinas Sicherheitsbehörden eigene Staatsbürger massiv unter Druck setzen, um so Aussagen zu erzwingen und vermeintliche Geständnisse zu erpressen. Immer wieder machen nichtstaatliche Organisationen auf genau diese Praxis aufmerksam. Dass das IOC und Thomas Bach das ignoriert haben und sich stattdessen von Chinas staatlicher Propaganda haben einspannen lassen, das ist skandalös. Chinas staatliche Auslandsmedien versuchen seit Tagen mit einer breit angelegten Kampagne zu vermitteln, dass alles in Ordnung sei mit Peng Shuai. Dabei ist ganz offensichtlich das Gegenteil der Fall. Dass Peng nach ihrem ungeheuerlichen Vergewaltigungsvorwurf gegen den früheren Spitzenpolitiker unter der direkten oder indirekten Aufsicht der chinesischen Staatssicherheitsbehörden steht, ist offensichtlich. Es ist gut, dass der Frauentennis-Weltverband WTA seit Tagen vehement genau darauf aufmerksam macht. Dass die WTA offen damit droht, künftig keine Tennisturniere mehr in China auszutragen und somit auf viel Geld zu verzichten, ist konsequent, mutig und bemerkenswert. Das Internationale Olympische Komitee hingegen macht genau das Gegenteil. Das IOC hat mit seiner jüngsten Aktion noch einmal deutlich unterstrichen, dass es völlig naiv und weltfremd ist. Und dazu noch absolut unkritisch gegenüber Chinas kommunistischer Staatsführung.
Der Kommentar von Steffen Wurzel. Hockeyschar im US-Bundesstaat Wisconsin. Dort feierten die Menschen gestern eine Weihnachtsparade mit Tanzgruppen und Marschkapellen. Und dann plötzlich pflügte ein SUV mit hohem Tempo mitten durch den Umzug, knapp vorbei an fröhlich tanzenden Kindern. Die schreckliche Bilanz, mindestens 5 Tote und 40 Verletzte. Der Bericht von unserer USA-Korrespondentin Katrin Brandt.
Die Marching Band spielte Jingle Bells. Am Straßenrand die Zuschauer dick eingemummelt, manche in ihren Klappsesseln unter Decken vergraben. Es ist ein friedliches Bild, das die Videos von der Weihnachtsparade in Waukesha, Wisconsin zeigen. Bis plötzlich ein roter SUV vorbeirast und kurz darauf Einsatzfahrzeuge mit ihren Sirenen die Musik übertönen. Ich bin tief traurig im Bewusstsein, dass so viele aus unserer Gemeinde zu einer Parade gegangen sind und sich am Ende mit Verletzungen und Schmerz beschäftigen mussten, sagte der Bürgermeister von Waukesha, Sean Riley, später in der Nacht. Waukesha gehört zum Großraum Milwaukee und liegt etwa 30 Kilometer westlich des Michigansees. Es sei eine Person festgenommen worden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Aber noch hat sie nicht bekannt gegeben, wer in dem Fahrzeug saß und warum diese Person am späten Sonntagnachmittag erst die Plastikabsperrungen überfuhr dann an der Parade entlang und schließlich in die Menschenmenge hineinraste, ungebremst und offenbar mit dem Ziel, Menschen zu verletzen. Er habe gesehen, wie der Wagen in die Gruppe der Kinder des Baseballteams geschwenkt sei, erzählte Augenzeuge Mark Leipsky dem Sender ABC 7.
The one father.
Ein Vater aus dem Baseballteam hatte sein Kind aus dem Weg geschoben und wurde von dem Fahrzeug getroffen. Er ging zu Boden. Ein Polizist habe auf den Wagen gefeuert, um ihn zu stoppen, sagte Polizeichef Dan Thompson in der Nacht. Niemand sei dabei verletzt worden.
The vehicle struck more than 20 individuals. Some of the individuals were children and there were some fatalities as a result of this incident.
Das Fahrzeug habe mehr als 20 Menschen getroffen, einige davon seien Kinder gewesen und es habe Tote gegeben, so Thompson weiter. Stand jetzt sind wenigstens 5 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten erhöhte sich auf über 40, weil sich viele offenbar selbst in Krankenhäuser begeben haben. Am Mittag, Ortszeit, wollen sich die Behörden erneut äußern.